Hallo und herzlich willkommen zu Essen, Emotionen, Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Mein Name ist Julia und ich möchte hier Verständnis schaffen, Wege zur Genesung erkunden und allen, die betroffen sind, Unterstützung bieten. Dieser Podcast ersetzt auf keinen Fall Psychotherapie, aber wir können gemeinsam auf die Reise der Aufklärung, Empathie und Hoffnung gehen. Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist oder womöglich hast du zum allerersten Mal eingeschaltet. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, gibt es heute Teil 2 des Herzensgesprächs mit Matthias Gaeta. Matthias ist Content Creator und somit auf Social Media sehr aktiv. Anfang Jänner hat er zum ersten Mal in einem TikTok-Video über seine Binge-Eating-Störung, also über seine Essstörung gesprochen. Und da habe ich mir nicht nehmen lassen, ihn gleich zu kontaktieren und zu mir in den Podcast einzuladen. Und ich bin irrsinnig froh und dankbar, dass er die Einladung angenommen hat und dass wir uns Anfang Februar zusammengesetzt und über seine Essstörung gesprochen haben. Schon in Teil 1 hat Matthias sehr offen und ehrlich über seine bisherigen Erfahrungen mit seiner Essstörung erzählt. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie sich bei ihm die Binge-Eating-Störung zum ersten Mal gezeigt hat, wie es ihm aktuell in der Psychotherapie geht, wie es ihm selbst mit seinem eigenen Körper und einer Gewichtszunahme geht. Und wir haben auch allgemein über Essstörungen gesprochen. Es ist nicht wichtig, Teil 1 gehört haben, um Teil 2 jetzt folgen zu können, aber natürlich freue ich mich, wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast und das vielleicht vor dieser Folge oder danach auch noch tust. Auch an dieser Stelle jetzt wieder ein kleiner Hinweis von mir an dich. Matthias und ich haben dankenswerterweise sehr offen und ehrlich über das Thema Essstörungen und das Erleben einer Essstörung gesprochen. Solltest du dich also aktuell selbst in einer Phase befinden, wo es dir mit dem Essen nicht so gut geht oder wo es dir psychisch nicht so gut geht, empfehle ich dir, dass du die Folge vielleicht an der Stelle pausierst und sie zu einem späteren Zeitpunkt hörst. Oder ich empfehle dir, die Folge mit jemandem gemeinsam zu hören, mit dem du währenddessen oder danach über deine Gefühle und Gedanken sprechen kannst. Ich will dich jetzt aber gar nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt Teil 2 des Herzensgesprächs mit Matthias Gaeta. Und diesmal hat auch meine Dackeldame Penny einen kleinen Gastauftritt, weil sie gemeint hat, mitten im Gespräch ihre Schlafposition wechseln zu müssen. Also von dem her wünsche ich dir viel Vergnügen. Wie würdest du jetzt Binge-Eating allgemein beschreiben? Wie erlebst du es? Für die, die vielleicht noch keine Ahnung davon haben, weil Binge-Eating, wir haben eh vorhin schon gesprochen, eigentlich eine sehr verbreitete Erkrankung ist, aber es wird wenig darüber gesprochen, weil meistens ist ja Anorexie, Bulimie, wenn es um Essstörungen geht. Adipositas sei jetzt mal dahingestellt.
Ja.
Ist leider noch keine offiziell anerkannte Essstörung. Wie würdest du jetzt Binge-Eating jemanden beschreiben, der dich fragt, was ist das jetzt genau? Wie äußert sich das?
Ich würde sagen, dass das regelmäßige eben Essattacken sind, wo man einfach den total starken Drang verspürt, wirklich nicht nur sich irgendwie mal zu überessen am All-You-Can-Eat-Buffet, sondern dass es wirklich so eine in so einer Regelmäßigkeit und Häufigkeit ist, dass es ja schon zu so einem gewissen Leidensdruck dann irgendwie führt oder so ist es irgendwie bei mir gewesen. Und was ich ganz spannend finde, es ist eben so eine ganz kurzfristige irgendwie so Lustbefriedigung, die aber auch ganz schnell bei mir zum Beispiel in sowas wie so eine Scham dann irgendwie, also ich mache das ja auch nur alleine für mich irgendwie, ich würde das nie irgendwie in der Öffentlichkeit machen, also ich mache das immer im stillen, heimlichen daheim bei mir und ich versuche eben andere Gefühle außen vor zu lassen und zu ersetzen mit eben, also so Gefühle wie Wut oder Trauer, Einsamkeit, Ängste und die ersetze ich eben durch diesen Essanfall, durch diese kurzfristige Lustbefriedigung, auch diese Entspannung, die das für mich ist, diese orale Einverleibung, ne, einfach so reinschieben und das ist so ein Entspannungsmoment, aber eben dann gleichzeitig Schuld, Scham, Ekel auch, Ekel vor mir selber, ja, wird damit sozusagen ersetzt, damit man nicht sich mit den anderen Gefühlen auseinandersetzen muss. Und das wird so eine ja, Angewohnheit. Mhm. Es ist wirklich, und bis es zu so einer, also es ist eine Sucht, ja.
Mhm. So wie du es beschreiben. Du hast den Leidensdruck angesprochen. Mhm. Was ist für dich der Leidensdruck jetzt an dem? Zum einen hast du ja gesagt, deine Gewichtszunahme. Mhm. Was ist für dich trotzdem noch im Alltag schwierig? Ist es auch wirklich dir das Zeitfenster frei zu schaufeln, dass du alleine essen kannst? Oder was ist für dich das Schwierige am alltäglichen Leben mit einer Binge-Eating-Störung?
Ja, es ist, dass ich mich in meinem Körper so unwohl fühle. Das ist mein größter Leidensdruck tatsächlich. Also, ja, dass ich mir ja mit meinem Körper so unzufrieden bin, mich ja auch in der Bewegung einfach, also das ist ja, ich finde so Gewichtszunahme per se, ja, dann wiegt man halt mehr, also ist auch okay, aber ich habe so das Gefühl, dass es mich so beeinträchtigt und auch so viel gedanklichen Raum einnimmt. Mhm. Also ich denke einfach total viel drüber nach und das nervt mich irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich bin da nicht, ich bin ein bisschen so getrieben davon. Es ist irgendwie ständig, überlege ich mir das und es nimmt auch Gedankenraum von anderen Themen weg. Und das ist so der Leidensdruck, den ich empfinde. Eigentlich angefangen mit der Therapie habe ich eher so, okay, ich möchte abnehmen, es funktioniert nicht. Ich schaue mal, was die psychische Komponente ist. Das war eigentlich mein Auslöser, um in die Therapie zu gehen. Das war so der Weg, aber jetzt langsam merke ich, okay, was da alles dahinter steckt. Und jetzt versuche ich gerade einfach nur, so abnehmen ist gar nicht mehr so mein Fokus, sondern einfach eben die anderen Themen zu behandeln und einfach in so ein Mittelmaß, in so eine Zufriedenheit auch mit mir selber zu kommen, in so eine Selbstakzeptanz zu kommen. Das ist jetzt eher mein Ziel gerade, ja. Aber der Leidensdruck, ja. Was war bei dir der Leidensdruck?
Auch, also das Gedankliche?
Ja, gell, ja.
Also dieser Gefühl 24-7 und teilweise echt auch nachts davon geträumt.
Ja.
Also von Essattacken und nicht erbrechen gehen können und was auch immer. Also wirklich, Essen hat mich verfolgt in meinen Träumen.
Total.
Aber auch die sozialen Einschränkungen waren es schon auch. Also gerade in der Anorexie sowieso, weil du ja da jegliche Situation vermeidest, die irgendwie mit Essen. Mhm. Bei mir war es auch Trinken damit verbunden. Also ich habe ja auch aufgehört zu trinken, weil wenn man austrocknet, wiegt man weniger.
Du meinst also, Wasser zu trinken?
Ja. Also das war so meine Logik. Wenn ich austrockne, wiege ich weniger. Absolut krank. Okay, ja, krank.
Ja.
Essstörung, krank. Wow. Also da war es nochmal extremer, weil du ja jegliche soziale Situation vermeidest. Mhm. Wie wir vorhin auch schon gesprochen haben, es gibt ja nichts, kein Treffen von irgendjemandem, das nicht irgendwie mit Essen oder Trinken zu tun hat. Oh. Und in der Bulimie war es halt dann auch das Soziale noch, aber nicht mehr ganz so schlimm, weil du hast ja Show essen können.
Genau.
Also, ja, hast halt mitgegessen, was du... Da war eher dann so dieses, wie vertschüsse ich mich nachher so schnell wie möglich, dass ich entweder noch mehr essen kann oder ob ich gleich auf die Toilette verschwinde. Mhm. Also die soziale Komponente war da schon auch sehr groß.
Die soziale Komponente habe ich bei mir gar nicht so dabei, weil es eben so weg von dem Sozialen stattfindet und auch nicht, eben wenn ich was esse, eben Abendessen, dann könnte ich ja immer noch unterwegs nach Hause mir noch mehr holen oder dann, ja, das findet
nicht statt. Und du hast doch nicht den Druck, dass du, also ich sage jetzt, weil du vorhin gemeint hast, regelmäßig, du hast jetzt nicht den Druck, dass du sagst, ich brauche das jeden Tag und ich muss mir, und wenn mir da jetzt ein Termin und sei es mit Freunden dazwischen kommt, dann sage ich das ab, weil ich muss das jetzt durchziehen. Ah. Hast du das irgendwie?
Na. Bei mir ist das immer ganz spontan. Mhm. Also oder impulsiv, dass dann so eine Essattacke kommt. Mhm. Ich plane die eigentlich nicht so. Also ich plane sie dann kurz so 10 Minuten vorher oder denke mir, jetzt wäre es eigentlich nice, weil es ist immer bei mir wichtig, dass ich dann danach nichts mehr mache, weil ich dann einfach so voll gegessen bin und Bauchweh. Food-Koma, wirklich, ja, extrem Food-Koma einfach. Das heißt, es wäre, wenn dann immer so am Ende eines Tages, aber es ist jetzt auch nicht, also bei mir so, dass ich da genau immer in diesem einen Zeitfenster, da muss ich es voll mir reinschieben, sondern das ist ganz impulsiv und spontan und ergibt sich auch oft, ganz oft ist, wenn ich sehe, dass irgendwas unterwegs liegt, irgendwo ich mir gerne Essen hole oder wo ich weiß, da ist es super lecker, aber, und das wäre ja auch chillig, sich da einfach irgendwie mal leckeres Sushi zu holen, aber ich hole mir dann gleich so viel irgendwie. Also da ist so diese Relation bei mir verloren gegangen zu, was ist irgendwie eine Portion, dass ich dann einfach den Hunger, den ich jetzt verspüre, nicht verspüre und dann einfach satt bin. Also dieses Sattgefühl ist bei mir ganz weg. Ich kann das nicht mehr spüren. Bei mir gibt es eigentlich nur dieses Überessen. Das ist dann eher so dieses Zielgefühl, auf das man hinsteuert, wenn man isst. Aber nicht einfach dieses, ah, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Also das kann ich gar nicht, ja, ist, das ist, also eben dieser Bezug zum Körper ist auch, und auch auf den Körper hören, eben dadurch, dass ich dann auch lange Zeit mal nicht esse und mir denke, okay, jetzt kann ich mir dann richtig reinhauen und also dieses, der Körper ist fast wie eine andere Sache, fast, ja.
Da hilft zum Beispiel das mit den 5 Mahlzeiten sehr gut, weil du dadurch deinem Körper auch wieder Hunger und Sättigungsgefühl antrainierst durch die Regelmäßigkeit.
Ja. Ja, oder da wahrscheinlich das Hungergefühl gar nicht so aufkommt bei 5 Mahlzeiten.
Doch, kommt schon, aber du bringst ihm das auch bei, weil ja oft, wenn man so Hungerphasen hat, dann wird die Gier größer.
Ja, stimmt.
Weil der Körper dann sagt, wer weiß, wann ich das nächste Mal zu essen kriege, jetzt nehme ich alles, was ich irgendwo kriegen kann.
Stimmt.
Weil der Körper, also jetzt gar nicht mal dein Gehirn, sondern der Körper gelernt hat, es kommen jetzt wieder Hungerphasen.
Ja.
Und bevor die kommt, ziehe ich mir alles rein, was bei 3 nicht am Baum ist.
Toll, ja, guter Input. Ja.
Du hast jetzt gesagt, die Mengen sind ausschlaggebend. Was wäre denn, wenn du dir Sushi holst?
Ja.
Mit Sushi kenne ich mich gar nicht aus, muss ich gestehen. und du kaufst jetzt so eine gängige Portion, was auch immer das sein mag. Ja. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Und du nimmst nur das. Kannst du, das klingt jetzt blöd, die Frage, geht das, dass du sagst, ich kaufe mir jetzt einfach nur eine Standardportion und geht's? Oder hast du da dann schon so ein Suchtgefühl dahinter und denkst dann, nein, das ist zu wenig, ich brauche mehr?
Ja, okay. Das ist genau ganz komisch, dass ich dann denke, ah nein, das ist zu wenig. Genau, lieber mehr mitnehmen und dann kann ich es zur Not eben am nächsten Tag noch aufessen, wenn ich dann einfach komplett aus allem, was dann ähnlich passiert. Also manchmal, ich meine, wenn es dann wirklich so wirklich krasse Mengen sind und einfach schon ich vor Bauchweh irgendwie, dann esse ich es tatsächlich am nächsten Tag. Aber das funktioniert, wenn ich alleine bin, schlecht, dass ich einfach so eine gängige Portion oder Größe einfach nehme.
Aber da fängt es dann, es fängt beim Abholen, beim Einkaufen total schon an, dieser Suchtgedanke, was ist, wenn das zu wenig ist und ich brauche mehr.
Richtig, ja. Und dann auch mal wieder, und dann auch denken, okay, weiß ich noch, eben letztens bei McDonald's war ich auf diesem Counter und war so, ich glaube, das passt. Ach, nehme ich lieber nochmal den Cheeseburger extra. Und der war eh viel zu viel. Also, aber, ja.
Wer weiß, wofür man es brauchen kann.
Das ist es dann so ein bisschen, was genau geht davor, dass ich das mir denke, brauche ich das brauche ich noch, ja.
Hast du für dich noch eine Idee, was normale Portionen sind?
Nein.
Keine Vorstellung mehr?
Nein, ja. Also es fällt mir auch schwer beim Kochen irgendwie. Ich habe jetzt neuerdings, ich nenne jetzt die Marke nicht, damit wir nicht zu viel Werbung machen, aber so ein Küchengerät, das irgendwie alles kann, oder? Das kann irgendwie zerkleinern.
Jeder, der deinen Account kennt, weiß, wovon du sprichst.
Ja, wer ist das? Der kann wirklich alles. Oh mein Gott, das ist wirklich toll. Und da werden ja auch immer so, da gibt es irgendwie so eine Rezeptplattform, wo man irgendwie auch, und da steht immer so 4 bis 6 Portionen, oder das sind 4 Portionen, das sind 2. Und dann schaue ich, wobei das habe ich schon öfter gehört, auch gerade von Jungs, eben die so im Training sind oder so, die so viel essen. Und die so, also das, was da steht mit denen, das stimmt auch nicht, das esse ich alleine. Also bin ich auch so, okay, nicht nur ich habe das mit den Portionen, das ist so, aber ich habe da schon gemerkt, dass ich da halt eher so 2 doppelte Portionen esse. Ich meine, ich bin groß, ich mache Sport, okay, da sicher gehört irgendwie auch dazu, aber es ist schon schwierig für mich, die Portionen, aber was eben, wenn man sich eine Bowl bestellt, sage ich mal, man bestellt sich eine Bowl, das ist halt schon wenig dann für mich, aber es würde eigentlich ausreichen, aber dass ich mir jetzt einfach nur eine Bowl bestelle, ist fast für mich, ist ein absurder Gedanke irgendwie.
Hast du es mal ausprobiert? Rein experimentell, was passiert, wenn ich nur eine kaufe und nur eine esse?
Ja, also wenn eben, dann war mein Freund zu Besuch und wir haben uns eben mittags irgendwie eine Bowl bestellt und jeder einfach nur eine und Ja, es war halb so schlimm. Also, es war voll okay. Ja, also, es ist ja eigentlich auch viel besser, weil ich danach auch noch imstande bin, Sachen zu machen. Also, das ist die Essattacken, wie ich es gesagt habe, danach ist erstmal Foodkoma. Also, es hemmt auch die Produktivität ein Stück weit. Also, ich muss das dann schon so planen. Deswegen esse ich dann manchmal lieber gar nichts, weil ich mir denke, okay, dann bleibe ich jetzt produktiv, weil wenn ich dann gegessen habe, habe ich so viel gegessen, dass ich mich erstmal 2 Stunden irgendwie nur irgendwie, ja, horizontal liegen kann. So auf die Art. Also, es ist dann. Es hat schon so eine, also es ist schon eine spannende, so wie es im Alltag eingebettet ist.
Aber man schafft sich ja den Raum drumherum, richtig, dass das möglich ist überhaupt.
Was ich mich nämlich oft gefragt habe, stell dir vor, ich würde nicht alleine wohnen. Mhm. Eben mit Partner, Partnerin, es ist dann so, okay, wie machen das, wie ist es dann? Das wäre wahrscheinlich ganz anders. Ich bin jetzt dann auch 3 Wochen in Thailand unterwegs, wo ich eben nonstop, da, ich freue mich total, aber da bin ich auch mit einem Kumpel. Wir teilen uns manchmal das Hotelzimmer, manchmal so haben wir uns so ein Haus gemietet und da bin ich total gespannt, wie das dann sein wird. So, wo werde ich diese Momente schaffen, wo ich nur für mich bin und mir irgendwie Essen reinschiebe? Ich weiß es nicht.
Stresst dich der Gedanke?
Er stresst mich ein bisschen. Ich, also wie man sieht, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ja. Ich war so, wie wird das wohl sein? Keine Ahnung. Aber dann ist das, okay, vielleicht wird es auch eine coole Erfahrung, weil ich das dann vielleicht weniger mache. Vielleicht brauche ich es dann da nicht so. Ich weiß es nicht, ja.
Wird eine spannende Erfahrung.
Ja, vielleicht nehme ich euch mit.
Ja, bitte doch.
So Insta-Story. Ich sitze hier gerade am Klo und schaufle mich rein. Binge-Eating.
Habe den Mäcki gefunden.
Ja, genau. Ja, habe den Mäcki gefunden. Ja, stimmt. Oder vielleicht macht man das dann einfach, dann übergeht man diese Scham von wegen nur alleine und ich mache das dann halt im Mäcki-Restaurant oder ich weiß nicht.
Weißt du, was spannend ist, wie du jetzt gesagt hast, Du weißt nicht, was eine unter Anführungszeichen normale Portion ist. Ich habe die Erfahrung gemacht am Weidenhof, über den haben wir ja vorhin gesprochen. Da war es mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie das heute noch so machen, die Strategie, dass die Mädels sich gegenseitig die Portionen gerichtet haben. Und dadurch haben sie die Erfahrung gemacht, und das hat mich fasziniert, das zu beobachten, dass sie bei anderen sehr wohl ein Gespür dafür haben, was normal ist. Nur bei sich selber nicht.
Spannend.
Dass wenn das von einem selber abgekoppelt war und die Betroffenen wussten, ich muss das jetzt nicht essen, also sie haben jetzt nicht den anderen so als Rache irgendwie doppelt und dreifach drauf gedroschen und gesagt, du musst das jetzt essen, sondern das waren wirklich Standardportionen für erwachsene Menschen. Und ich dachte, faszinierend, wenn es nicht um einen selbst geht, sondern man das für andere macht, dass man sehr wohl ein Gespür dafür hat. Dass dann aber anscheinend, ich kann es mir selber nicht erklären, im Kopf sich irgendwas umschaltet, wenn es um einen selbst geht, dass dann dieser Suchtkreislauf mental scheinbar irgendwie losgeht und man dann überhaupt kein Gespür mehr dafür hat oder zumindest kein Vertrauen in das Gespür. Ich glaube nämlich schon, dass es das Vertrauen ist und gar nicht mal dieses ich kann es nicht, sondern ich vertraue mir nicht.
Und ist es aber so eine Angst, eben dann zu wenig, ab wo kommt diese Angst her? Ist doch eigentlich, das ist dann schon die Sucht sozusagen, die...
Ja, weil es wahrscheinlich um was anderes geht, um irgendein anderes Gefühl, von dem vielleicht zu wenig da war oder zu wenig da sein könnte.
Ja, stimmt.
Aber ich weiß nicht, wenn du deiner Nichte und deinem Neffen, jetzt geht der Hund da spazieren, ach wie schön, wenn du deiner Nichte und deinem Neffen was herrichtest, wirst du ja auch ein Gespür dafür haben. Oder wenn du deinem Besuch irgendwas zu essen gibst.
Ja, stimmt eigentlich. Ja, genau, ja. Ich meine, bei Kinderportionen, da weiß ich tatsächlich immer nicht, wie viel ich denen geben soll. weiß ich nicht. Aber natürlich, ja, wenn man Portionen macht, eben wenn Besuch kommt, stimmt, ja, hat man auch eine grobe Vorstellung. Ja.
Und ist dein Besuch hoffentlich noch nicht implodiert vor zu viel oder verhungert?
Ja. Stimmt, eigentlich eine gute Referenz, wenn ich mich dasselbe frage, wenn ich mir Essen richte, wie würde ich es jetzt für jemanden anderen machen?
Das war für mich echt spannend, das zu beobachten.
Cool.
Weil ich ja auch noch von früher kenne und ich habe ja auch mal geraucht, 18 Jahre und habe dann aufgehört vor 7 Jahren, glaube ich jetzt, wie sehr das einschränkt, wenn man keine Idee mehr von dem Sollzustand hat.
Ja.
Wenn man nicht weiß, worauf man eigentlich hinarbeitet, weil man irgendwie das Gespür, den Bezug dazu verloren hat.
Ja.
Also sei es, es ist schwer, auf ein normales Essverhalten hinzusteuern, wenn man der Meinung ist, gar nicht mehr zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Das ist so ein, ich stürze mich in was Bodenloses, weil ich ja keine Ahnung habe, wie ist denn das, normal zu essen? Was sind normale Portionen?
Ja.
Wie soll ich auf das hinsteuern, wenn ich das Gefühl habe, nicht zu wissen, was das ist?
Ja.
Weil normalerweise, wenn man ein Ziel hat, dann hat man ein Bild davon und steuert das an.
Ja.
Und dann weiß man, das ist das so eine Motivation zu etwas hin, das ist motivierend, das möchte ich erreichen.
Ja.
Aber wenn ich gar nicht weiß, was das ist, wie soll ich ihn dann dahin steuern?
Und was ich bei mir auch merke, ist, dass mir die Essattacken auch eine gewisse Sicherheit irgendwie geben. Ich weiß ganz genau, wie ich mich fühle bei einer Essattacke, dass es eben diese Entspannung auslöst, dies, das. Und das weiß ich, wüsste ich ja gar nicht, wenn ich jetzt nur eine Bowl bestelle statt zwei, wüsste ich gar nicht genau eben, was es mit meinen Gefühlen tut, ob das dann... Aber das ist auch so eine Sache, wo ich merke, eben, aber ich, da sich darauf halt einzulassen und so ein bisschen diese neuen alten Wege oder einfach ja zu gehen und zu sagen, okay, ja, ich stütze mich dann halt so ein bisschen in die Unsicherheit und esse die regulär, die Portion, die halt vorgeschlagen wird. Und dann kann man ja immer noch schauen und sich dann sonst nochmal was holen oder so, weil oft ist es eben, wenn man sich gleich so viel bestellt, die Verfügbarkeit ist dann schon so eine Sache, weil geht man jetzt dann wirklich nochmal runter in den Supermarkt und holt sich noch mehr oder denkt man sich, ach, hol mir in ein paar Stunden was, wenn ich wieder Hunger habe, so, ja.
Wobei die Verfügbarkeit in Wien ja,
boah, ja.
Eher in jeder Ecke.
Total, ja. Wobei das schon manchmal so ein Ding ist, okay, ja, keine Lust irgendwie raus, aber eben mit dem Bestellen heutzutage ist es wirklich nochmal voll wilder geworden, ja.
Ja, wie geht's, blöde Frage jetzt vielleicht, wie geht's dir als Mann mit dem Thema? Wie waren da auch die Rückmeldungen auf deine Videos? Hast du da, wie war da das Feedback und hast du von Männern Feedback gekriegt, dass die anders darauf reagieren, dass du jetzt über das Thema sprichst?
Ich hatte von ein paar Männern eben auch so die Rückmeldung, dass sie auch betroffen sind. Mhm. Auch ein paar so aus meinem so Freundeskreis oder Bekanntenkreis, was ich total schön fand, weil man sofort auf so einer anderen Ebene einfach im Gespräch war und sich ausgetauscht hat. Also es hat nochmal so eine Verbindung irgendwie geschafft. Aber ansonsten, ich muss sagen, auf Social Media, mir folgen so 75% auch Frauen. Also ich habe einfach eine sehr weibliche, ja, viele Frauen in der Community. Da kam super positive Rückmeldung. Ich habe jetzt sonst von Männern nicht so viel Rückmeldung bekommen, hatte ich das Gefühl, ja.
Glaubst du, es ist schwerer, dass es für Männer schwerer ist, darüber zu sprechen, sich überhaupt... vielleicht gar nicht sich das selber einzugestehen, das zu reflektieren, weil sie ja noch immer diesen Essstörungen haben, diesen Stempel einer Frauenkrankheit.
Ja, wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, dass Männer mit ihren Gefühlen, es klingt so Klischee, aber es ist, also ich meine, in meiner Bubble ist es, glaube ich, ein bisschen weniger so. Ich bin einfach schon so, also zum großen Teil einfach von vielen Männern umgeben, die auch in Therapie sind, die sich mit sich selber voll viel auseinandersetzen. Aber es gibt dann schon immer wieder, und ich glaube auch, wenn man vielleicht gerade aus so großen Städten eher so ein bisschen rausschaut, und erst letztens wieder mit einem Mann in einem anderen Podcast drüber gesprochen, der viel in Österreich gerade unterwegs gewesen war, der gesagt hat, eben Männer und Gefühle, das ist einfach total, die haben das ganz, ganz anders einfach. Und ich glaube, dass, weil eben eine Essstörung ist ja auch, oder sich das eben einzugestehen, würde auch sicher irgendwo sich einzugestehen, okay, mir geht's nicht gut oder eben ich fühle irgendwie gewisse Sachen nicht oder wie auch immer. Und ich glaube, dass es Männer da schon schwieriger haben. Wobei ich habe eben die Hoffnung, dass es anders wird, einfach jetzt, wo sich eben Therapie zum Beispiel mehr etabliert oder das, also mehr oder einfach auch wirklich in der breiten Masse ankommt, dass das was, was Tolles ist. Ja.
Ich fand in meiner Recherche zu der Podcast-Folge über Essstörungen bei Männern so spannend, auch den sozialen Aspekt, dass ja Männer ganz oft in die Richtung auch erzogen werden, dieser Klassiker mit ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ja,
du bist doch ein Bub, du darfst jetzt nicht weinen oder so, dass das ganz stark in die Richtung geht, dass deswegen auch die Hemmungen größer sind. Und was ich auch spannend gefunden habe, dass das in der Pubertät auch so eine laut Studien, dass Burschen in der Pubertät generell die Tendenz haben, sich von allem Weiblichen abzugrenzen.
Aha, aha.
Und dass deswegen, da entstehen ja auch ganz viele Essstörungen oder diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper.
Ja.
Und dass da dann auch eine große Distanz geschaffen wird zu dem Thema.
Ah.
Weil wenn ich ja jetzt dann mit dem Essen ein Problem habe, ist das eher was Weibliches.
Aha.
Das gehört ja eher den Mädchen. Spannend. Und dass dadurch auch Burschen ganz oft was verschleppen, nicht drüber reden, dass es nicht erkannt wird.
Ja.
Und was ich auch spannend gefunden habe, dass bei Burschen und Männern in erster Linie im medizinischen Bereich gar nicht an Essstörungen gedacht wird.
Ach, hör auf, okay.
Dass denen eher eine psychische Erkrankung auf anderer Ebene zugeschrieben wird als eine Essstörung,
okay.
Weil auch unter Fachpersonal eher Essstörungen Frauen zugeschrieben werden. Und ich dachte, das ist doch
spannend.
Wahnsinn.
Ja.
Abgesehen jetzt von dem Thema, dass die Diagnosekriterien ja eher auf Frauen zugeschnitten sind, also so ausbleibender Regelblutung, ja klar, hat
gut.
Das kein Mann.
Ja, ja.
Und dann fällt schon mal ein Diagnosekriterium für eine Anorexie weg.
Wow.
Und dass das erst jetzt angepasst wird, dass bei Männern zum Beispiel Potenzverlust bei Anorexie dann ein...
Wirklich, ja.
Als äquivalent zum Ausbleiben der Regelblutung dann
ist,
also Wahnsinn.
Wow. Ah, das hatte ich
über solche Dinge Schirm. Muss man erstmal nachdenken und da denke ich mir immer, man redet immer so, Männer tun sich so schwer damit, aber dass die Hürden überhaupt mal so groß sind, dass sie selber erkennen können, dass sie mit dem Essen ein Problem haben und dass das jetzt nicht einfach nur irgend so eine Lebenseinstellung ist oder irgend so
ein
komischer Umgang.
Genau, oder ein temporärer Zustand, der wieder weggeht, wenn sie genug Disziplin aufweisen und wieder abnehmen.
Das Disziplin-Thema,
ich kenne es von mir, das habe ich mir auch so oft gedacht, das ist so eine Unzulänglichkeit einfach, ich brauche mehr Disziplin und ich glaube, dass eben Männer ich kann mir vorstellen, dass viele Männer das auch als Problem irgendwo tatsächlich erkennen, aber einfach sich nicht frei genug fühlen, drüber zu sprechen.
Mhm.
Also ich glaube, unter Männern ist es, dieses einfach drüber zu sprechen ist so ein Ding. Also ich würde mir so wünschen, dass das eben nicht so ist, aber auch erst in letzter Zeit habe ich von zwei Männern auch, die haben mir das dann so nebenbei gesagt, ich hatte ja auch irgendwie Anorexie. Und ich, und ich war so, höre ich jetzt zum ersten Mal, also toll, ne? Also, dass sie mir das sagen, aber jetzt höre ich so zum ersten Mal. Also, und dachte mir so, krass, jetzt haben in meinem Umfeld irgendwie vier, also wirklich in so meinem Bekanntenkreis, jetzt nicht in meiner Social Media Community, sondern wirklich in meinem Bekanntenkreis, sich vier Männer da geäußert. Also, ich meine, das, wenn man das rein statistisch irgendwie umlegt, sei jetzt, ich bin der Fünfte, irgendwie das... von, ich weiß nicht, 300 Leute in meinem Bekanntenkreis oder 200 oder die so, das, also ich glaube schon, dass viel mehr Leute, also Männer davon betroffen sind, als drüber sprechen oder sich dann wirklich eine Diagnose geben lassen.
War es für dich schwer? Jetzt allein aus diesem Aspekt, ich bin ein Mann und das ist eher eine Frauenkrankheit oder gab es das für dich gar nicht?
Das gab es für mich nicht wirklich. Dadurch, dass meine Auseinandersetzung mit meiner Sexualität und so schon so ganz früh angefangen hat, war das jetzt gar kein Thema eigentlich für mich. Nein. Ja.
Schön.
Ja, das mindestens. Ja, stimmt. Ja.
In deinem Umfeld hättest du jetzt auch nicht irgendwie die Erfahrung gemacht, so von wegen, da redet man nicht drüber.
Nein. Also nicht Bezug auf das... Nicht, ja. Also auf meine Sexualität nochmal was anderes, aber habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass, aber vielleicht wird es auch mir nicht gesagt, ich weiß es nicht, aber nee, das spüre ich gar nicht, ja.
Aber dass du jetzt das gesagt hast, dass aufgrund deiner Videos, dass du darüber gesprochen hast, dass sich deswegen dann Männer dir gegenüber öffnen, ich finde das so schön und das ist für mich die treibende Kraft, warum ich diesen Podcast mache, warum ich mit dir jetzt auch hier sitze. Wenn man denkt,
total, stimmt.
Man kann Leute erreichen und wir sitzen jetzt da und reden offen drüber und darum mache ich auch aus meiner Geschichte kein Geheimnis, weil man denkt, dadurch erreicht man Menschen.
Total.
Und gerade dieses, es gibt so viele, die betroffen sind, die aber Hemmungen haben, darüber zu sprechen und je mehr man das aber publik macht, desto weniger muss man verheimlichen. Man kann sich austauschen, man
Total.
Hat Ideen, wie man damit umgehen kann, der Weg zur Therapie ist vielleicht auch ein eine kleinere Hürde,
ja,
weil es andere ja schon machen.
Und allein dieser Austausch ist so gut. Also ja. Austausch mit Leuten, die auch betroffen sind, das hat mir so gut getan. Auch mit dem einen Kumpel, der da auch mittendrin ist und da in einer Behandlung ist und so, einfach so, oh cool, mit dem drüber zu sprechen, voll schön, ja. Also, und ich hoffe halt einfach, dass viele das schauen und vielleicht haben sich auch viele eben nicht bei uns noch gemeldet, die aber eigentlich betroffen sind, aber trotzdem sich irgendwie cool, durch unsere Arbeit irgendwie gesehen fühlen und
Bestimmt.
Ja.
Und du als Vorreiter der männlichen Community.
Oh, ja.
Das ist nochmal ganz was Besonderes.
Ja, voll. Hoffentlich, bringt's was. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hast du an dem Punkt noch das Gefühl, dass irgendwas offen ist, was du gern sagen würdest, was in deinen Augen wichtig ist, was du denjenigen, die jetzt zuhören, mit auf den Weg geben willst? Ist da irgendwas noch unausgesprochen, was du jetzt noch unbedingt loswerden möchtest
zum Thema oder allgemein? Ich finde, wir haben alle Themen voll gut abgedeckt. Mir ist noch ebenso dieses Thema, dass man sich einfach nicht dafür schämen muss. Also ich glaube, dass das so eine wichtige Sache ist, einfach wenn man merkt, okay, da ist in meinem Bezug zu Essen oder wie ich damit umgehe, einfach das passt für mich nicht so ganz, einfach eben sich den vielleicht Leuten anvertrauen, eben den Weg zur Therapie finden. Es gibt so viele tolle Therapeuten. In Österreich wird es ja leider noch nicht so ganz easy von der Krankenkasse übernommen. In Deutschland, da war ich 3 Jahre in Therapie und habe einfach voll 0 Cent zahlen müssen. Das war ein bisschen was, ja, das war wunderbar, ja. Aber ich glaube, in Österreich sind wir vielleicht auf einem guten Weg dahin. Aber da auch sonst irgendwie so ein bisschen, wenn man die Möglichkeit hat, einfach zu investieren, auch so in sich selber und das Thema ja mit professionellen Leuten zu besprechen, das ist einfach so mein größtes Anliegen, glaube ich, dass ich noch so in aller Deutlichkeit zum Ende hin sagen
das
möchte. Ja.
Und auch wenn das jetzt schon ein schönes Schlusswort gewesen wäre, von mir noch die Frage, ich kriege mit, dass sich viele Leute so schwer tun, die richtige Therapeutin, den richtigen Therapeuten für sich zu finden.
Ja.
Was ist da dein Tipp? Worauf hast du geschaut oder wie hast du ausgesucht? Weil du ja jetzt doch auch schon 2 Therapieerfahrungen gemacht hast.
Ja, ich habe tatsächlich eher nach der, ob ich mit der Person gut arbeiten kann, das ist für mich das Wichtigste, weil so wie ich jetzt langsam lerne, ist ja Therapie und die auch Beziehung zum Therapeuten eben so eine positive auch Beziehungserfahrung und da einfach, dass man sich wohlfühlt, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit dieser Person gut sprechen, mich wirklich gut anvertrauen. Und ich hatte auch in meiner ersten Therapie einen Mann, ich habe jetzt eine Therapeutin, also es ist so, und ich fühle mich einfach, und eben, ich bin jetzt bei einer personenzentrierten Therapeutin, ich hatte gar nicht so wirklich am Schirm, was es jetzt genau ist. Aber eben, es wird eh auch viel gemischt in den Therapieformen und also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich herauszufinden, ob man mit dieser Person gut kann, sie vielleicht ein paar Stunden mal nehmen mit dieser Person und schauen, ob das einfach für einen passt. Das ist das Wichtigste für mich auf jeden Fall gewesen.
Das war auch nochmal wichtig. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Das ist die häufigst gestellte Frage. Wie finde ich denn jetzt die richtige Therapiestelle für mich?
Ja, natürlich gibt es viele Therapieformen und man kann sich da richtig reinlesen und die theoretischen unterschiedlich dies und das. Ich habe da tatsächlich auch über so Freunde gefragt und eher so über Empfehlungen. Also auch die Therapeutin, jetzt habe ich durch einen Freund gefunden, der super happy war. Ich habe mich schon auch kurz vorher reingelesen und habe dann so gelesen, Sucht, und war so, okay, cool, Sucht, das ist schon mal richtig. Ich glaube, vielleicht sich da eben nicht zu sehr zu verkopfen und einfach ausprobieren und auch in Kauf nehmen, wenn mal jemand dabei ist, der nicht so passt.
Ja. Und auch im Blick behalten, dass es sich verändern kann und darf und womöglich wird. Dass einmal ein Mann gut ist, dann hat man irgendwann eine Phase, wo man sich denkt, jetzt würde ich gern zu einer Frau gehen.
Ja. Ja, und ich habe auch mit einer tiefen Psychologie zum Beispiel, war meine erste, das war super, um das Ganze mal aufzuarbeiten, um zu verstehen, okay, wo komme ich her, was ist alles in der Kindheit passiert, aber habe dann gemerkt, okay, ich habe jetzt nicht so viele so wirklich so Handlungsimpulse bekommen und war dann, okay, möchte ich jetzt eher Richtung Verhalten, also auch das so zu ergänzen, finde ich auch ganz cool, die unterschiedlichen Sachen auszuprobieren, wenn man vielleicht schon die zweite oder dann dritte oder wie auch immer, zu mischen. Ja.
Also deine Hauptbotschaften, darüber reden, sich anvertrauen.
Sich nicht schämen. Wir sitzen alle im selben Boot, das ist voll okay. Ja.
Und nach Bauchgefühl sich die Personen suchen, mit denen man auch drüber sprechen will, egal ob im Umfeld oder auf professioneller Ebene.
Total. Und das war, fand ich so gut, was du gesagt hast, sich nicht auf die Diagnose so beschränken zu lassen. So, ja. Ne? Da ist die Diagnose, ja, kann auch Sicherheit geben, aber man ist auch keine Essstörung auf zwei Beinen, sondern so viel mehr. Ja.
So sehr richtig. Und ja. Dahinter ist so viel Wunderschönes.
Total.
Die Essstörung ist dann nur im Weg und verdeckt die Dinge. Also ja. Wichtiger ist die Person, die dahinter steht.
Schön.
Matthias, ich danke dir von ganzem Herzen fürs Voll. Offene Gespräch. Gerne. Danke für deine ehrlichen, offenen Worte und für alles, was du da uns geschenkt hast an Erfahrungsschatz und an deinen Weisheiten.
Sehr gerne.
Also ich finde ja. Wirklich sehr beeindruckend, dass du schon so viel geschafft hast auf deinem Weg. Also du magst ja. Vielleicht den Eindruck haben, dass alles so langsam ist, ja. Dass es viel schneller geht muss. Und ich sehe da jemanden vor mir, der schon so viel geschafft hat und schon so reflektiert ist. Und das zu erkennen, dass es nicht ums Essen an sich geht, sondern um das, was dahinter ist, das ist der größte Schritt, glaube ich, der wichtigste Schritt. Also du kannst echt stolz auf dich sein.
Danke.
Und auf deinen Weg, den du da gehst.
Super, ja, danke. Und danke, dass du das auch machst und wirklich diese Arbeit, ich weiß, wie viel Arbeit es ist, wirklich Content rauszuhauen und den Podcast jede Woche. Also ich, das ist auch super wertvoll, einfach was du tust. Und danke, dass du mich eingeladen hast.
Danke vielmals. Du bist jederzeit wieder willkommen.
Ja, cool. Machen wir mal.
Ja, freue mich.
Yes.
Dankeschön.
Danke.
Ja, verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Das war jetzt auch schon wieder Teil 2 des Herzensgesprächs mit Matthias Gaeta. Ich hoffe, dass für dich etwas dabei war, das dir auf deinem Weg hilft, das dich inspiriert. Vielleicht wurden dir ein paar Dinge klarer oder deutlicher. Wie immer an der Stelle das Angebot von mir an dich. Solltest du Wünsche, Fragen, Anliegen haben, kannst du dich gerne an mich wenden. Du findest meine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und ich verlinke natürlich auch das Instagram- und TikTok-Profil von Matthias, damit du auch ihm weiter folgen kannst. Jetzt bleibt mir nur noch dir einen schönen Tag zu wünschen. Denk dran, du bist nicht alleine. Denk dran, es gibt einen Weg aus der Essstörung. Ich glaube ganz fest an dich. Ich hoffe, du tust es auch. Hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.